بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen schon Teil jetzt weiter mit der vierten Unterrichtseinheit. Barakallahu fikum. Wir müssen auch ein bisschen beeilen, wir brauchen die Zeit. Wir haben heute Abend inshallah einen Vortrag nach dem Isha statt Unterrichtseinheit. Wir müssen mal gucken, wie wir das da hinbekommen, inshallah. Einmal, wir gehen weiter, Kapitel 6, geht es um die Beziehung der Engel zu den Menschen. Ein Aspekt, der die Leute immer interessiert, ist zu fragen, wer war eigentlich zuerst da? Der erste, der Mensch oder der Engel? Und die Frage können wir eigentlich sehr deutlich beantworten, haben wir auch schon gemacht, weil ja die Engel erschaffen worden sind. Man sollte sich, Entschuldigung, der Mensch wurde erschaffen, also Adam wurde erschaffen, man sollte sich Engel für ihn niederwerfen. Da wissen wir schon eindeutig, dass die Engel vorher da waren. Dann die Beziehung zwischen den Menschen und den Engeln in Bezug auf den Dua. Weil das ist ein wichtiges Thema auch, das Urteil über die Anrufe von Engeln. Denn wir haben gesehen, dass die Engel viele Aufgaben im Universum haben. Manche sind für den Regen, manche sind für die Wolken, manche sind für die Pflanzen, manche sind für die Offenbarung, manche sind für... Und diese Frage stellt sich nun, wenn diese Engel all diese Aufgaben haben, darf ich sie auch dann darum bitten, dass sie mir das geben, womit sie beauftragt worden sind? Sprich zum Beispiel, der Engel, der für den Rizq verantwortlich ist. Darf ich ihn darum bitten, dass er mir Rizq gibt? Das ist die Gefahr, sozusagen, die passieren könnte, und dass ich mein Dua an sie richte, weil das verletzt dann in diesem Moment meinen Tawhid, den Tawhid der Uluhiyya, weil diese Bittgebete, die dürfen nur an Allah Azza wa Jal gerichtet werden. Und der Beweis dafür ist unter anderem, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dies ist doch Allah, euer Herr, ihm gehört die Herrschaft. Diejenigen aber, die er anstatt seiner anruft, da fällt jeder Engel darunter und jedes Geschöpf neben Allah, jedes Geschöpf Allahs SWT, richtig? Diejenigen aber, die er anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Und dazu gehört eben Jibril und Mikael und Israfil und wie alle Engel sie heißen, nichts verfügen sie, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Macht dazu gegeben hat. Auch wenn hier in erster Linie wahrscheinlich die Götzen gemeint sind, die Mushrikin anbeten. Aber entscheidend ist, Allah sagte, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Wenn ihr zu ihnen Dua macht, hören sie euren Dua nicht. Das heißt, wenn ihr sie anruft, und Dua ist der Anruf, ja? Wenn ihr sie anruft, hören sie eure Anrufung nicht. Selbst wenn sie die Anrufung hören würden, oder sami'u mastajabu lakum, dann würden sie eure Anrufung nicht erwidern. Und dann noch etwas, am Tag der Auferstehung werden sie euren Schirk dann leugnen. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Und am Tag der Auferstehung leugnen sie, dass ihr sie Allah beigesetzt habt. Also wer wird am Tag der Auferstehung gerne haben wollen, dass man zu ihm sagt, ich habe dich neben Allah Azza wa Jalla angebetet. Was für eine Situation, der Mensch wird sagen, ich habe damit nichts zu tun. Also leugnen, ich habe damit nichts zu tun. Entweder er leugnet es tatsächlich, oder er leugnet im Sinne von, ich habe damit gar nichts zu tun, das ist eure Schuld. Ich habe euch niemals dazu aufgerufen. Na. Und dass das tatsächlich Schirk ist, die Engel anzurufen, entnehmen wir unter anderem aus dem folgenden Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den es keinen Beweis gibt, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Das ist eine Drohung und bedeutet, diese Menschen sind ungläubig. Deswegen sagt Allah, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenfalls, es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt, wie zum Beispiel einen Propheten, und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Abbas. Sondern, was steht ihnen zu, diesen Propheten, diesen Gesandten Gottes? Ihnen steht zu sagen, seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren, da ihr es zueinander pflegtet. Also normalerweise möchte jemand, der den Koran liest und ihn erlernt, das ist normalerweise, oder jemand, der ihn lehrt und ihn lernt, das muss dazu führen, dass er ein Gottesdiener wird. Und es steht ihnen nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Ja, hier ist der deutliche Hinweis darauf. Wer also einem Engel oder anderen Geschöpf einen Gottesdienst erweist, verlässt damit die islamische Glaubensgemeinschaft. Und das erkennen wir deutlich bei den politischen Arabern. Was haben sie damals gesagt? Sie sagt, die Engel seien die Töchter Allahs. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Sie sagten, der Gnadenvolle hat sich Kinder genommen. Preist er ihn. Nein, vielmehr sind es geehrte Diener, die ihr anruft als seine Töchter, das sind seine Diener, das sind die Engel. Sie kommen ihm im Reden nicht zuvor und nur nach seinem Befehl handeln sie. Noch deutlicher in Surat al-Zukhruf. Und sie machen die Engel, die ja Diener des Ar-Rahman sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Sie beteten sie an, aber in Wirklichkeit gehorchten sie ihren Satanen unter dem Dschinn. Das ist der Ursprung des ihres Schirk. Und am Tag, da er sie versammelt, hierauf er zu den Engeln sagen wird, diese da pflegten sie euch zu dienen. Diese da, diese Götzendiener, pflegten sie euch Engeln zu dienen. Und die Engel, die weisen die Sache von sich, sagen, Subhanak, Subhanak, Anta Waliyuna, und gepriesen seist du, du bist unser Schutzherr, nicht sie. Nein, vielmehr dienten sie den Dschinn. Die meisten von ihnen glauben an sie. Die meisten von ihnen glauben an sie. Und deswegen, die Menschen, die mit, Schirk begehen, es kommt ihr Ursprung, in Wirklichkeit dienen sie den Dschinn. Und wer von ihnen im vordersten, Iblis. So, hier, heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen. Und wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben, kostet die Strafe des Höllenfeuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Und das zeigt, dass sie ungläubig waren, denn sie leugneten das Höllenfeuer. Eine spezielle Beziehung gibt es zwischen den Engeln und Adam, a.s.w. Denn er ordnete, Allah ordnete den Engeln an, sich vor Adam niederzuwerfen. Doch diese Niederwerfung ist eine Niederwerfung als Zeichen der Ehre, als Zeichen der Anerkennung und eine Ausführung des Befehls Allahs. Allah ist derjenige, der gesagt hat, werft euch vor Adam nieder. Und diese Form der Ehrbezeugung ist eine Form, die es auch unter den Menschen gab. Aber im Islam dann verboten worden ist. Im Islam heißt dann, diese Sache, Sujud darf nur für Allah gemacht werden. Aber in manchen Gesetzgebungen vorher, wie wir in Surat Yusuf lesen, ja, wurde das gemacht und galt nicht als verboten. Bei uns gilt es verboten, egal ob du es machst als eine Ehrerweisung oder ob du es machst als eine Form der Anbetung. Die Engel sollten sich für Adam niederwerfen und die Engel warfen sich für Adam nieder. Dieser Sache ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen besser sind bei Allah als die Engel. Aber nicht alle, sondern die Gläubigen von ihm, die Rechtschaffenen von ihm. Richtig? Also wenn wir zu der Thematik kommen, was ist besser, ein Engel oder ein Mensch, sagen wir, kommt doch an. Weil die Engel sind alle gut, aber die Menschen sind nicht alle gut, richtig? Das heißt, welchen betrachten wir davon? Auf jeden Fall, Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, sagte, die Umma ist sich einig darüber, dass die Niederwerfung für Adam keine Niederwerfung im Sinne eines Gottesdienstes war. Das über Yusuf habe ich euch gerade eben erzählt. Qais ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, sagte, ich ging einmal nach Hira. Was ist Hira? Eine alte Ortschaft bei Kufa im Irak. Und sah, wie die Leute sich für einen ihrer Ritter niederwarfen. Ich sagte mir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat eher ein Anrecht darauf, dass man sich für ihn niederwirft. Da ging ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich habe gesehen, wie die Leute sich für einen Ritter für einen ihrer Ritter niederwarfen. Du, O Gesandter Allahs, hast eher ein Anrecht darauf, dass man sich für dich niederwirft. Er sagte, tu es nicht oder tut es nicht. Wenn ich jemanden anordnen wollte, sich für jemand anderen niederzuwerfen, hätte ich den Frauen angeordnet, sich für ihre Ehemänner niederzuwerfen, aufgrund der Anrechte, die Allah ihnen, den Ehemännern gegenüber den Frauen, gegeben hat. Und die Engel warfen sich allesamt nieder. Aber es war für sie nicht eine Art Qibla, wie manche behaupteten. Ja? Also manche haben gesagt, also manche haben damit ein Problem, ja, mit der Niederwerfung für Adam. Und sagen, das geht doch nicht. Dann haben sie gesagt, sie haben sich nicht für Adam niedergeworfen, sondern sie haben sich in Richtung Adam niedergeworfen. Interessant, ne? Der Mensch findet immer irgendetwas, wenn er was sucht. Ja? Es war nur die Qibla, wie die Kaaba. Du bittest nicht die Kaaba an. Du bist in Richtung Kaaba. Und dann geht es mal mit Adam. Aber die ganze Geschichte im Koran, ja, ist doch deutlich, dass die Adam, Jibril, warum hat Iblis sich dann beschwert? Ha? Warum hat sich Iblis dann beschwert? Tayyib. Naja. Auf jeden Fall, diese Niederwerfung weist für die Respektwürdigkeit der Menschen hin und dass sie, sofern sie glauben, rechtschaffen handeln, einen höheren Rang einnehmen als die Engel. Übermittlung von Offenbarungen. Ja, das auch gehört zur Beziehung zwischen uns und ihnen. Sie geben uns Menschen, natürlich nicht jedem von uns, sondern manchen von uns, den Propheten Offenbarungen. Aber auch, muss nicht mal ein Prophet sein. Maryam a.s., der Engel ist ja auch erschienen. Ja, hat ihr die Frohbotschaft eines Sohnes verkündet und so. Das heißt also, muss nicht unbedingt ein Engel sein, aber das war hier der Fall. Sie sind also mit der Offenbarung, der Weitergabe der Offenbarungen betraut. Ja. Aber auch dass Jibril a.s. die Worte Allahs azza wa jalla weitergibt, das ist im Wesentlichen der Fall. Kann es auch mal sein, dass ein anderer Engel etwas weitergibt? Gucken wir uns folgende Überlieferung an. Während Gabriel a.s. beim Propheten sallallahu alaihi wasallam saß, hörte er über sich ein Knarren, worauf er sein Haupt erhob und sprach, das war eine Tür des Himmels. Dieses Geräusch war eine Tür des Himmels, die heute geöffnet wurde. Niemals wurde sie geöffnet, außer heute. Dann stieg durch sie ein Engel herab und Gabriel sagte, das ist ein Engel, der zu der Erde herabgestiegen ist. Niemals stieg er herab, außer heute. Dann sprach er, dieser Engel, freue dich über zwei Lichter, die dir gegeben wurden. Keinem Propheten vor dir wurden sie gegeben, die Mutter des Buches und die letzten Verse im Surat al-Baqarah. Keinen Buchstaben dieser beiden liest du, ohne dass dir gegeben wird. Das heißt, diese Vorbotschaft kam von einem Engel, der von Allah geschickt worden ist, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber diese Vorbotschaft war nicht über Jibril alayhi salatu wasalam. Ist auch kein Koran, sondern es geht um die Vorbotschaft, dass ihm dieser Lohn zuteil wird. Mit dem letzten Satz ist gemeint, dass er nichts davon liest, ohne die dafür versprochene Belohnung zu erhalten oder ohne dass das darin enthaltene Dua erhört wird. Du sagst, Rabbana, la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran und so weiter. Dieses Dua, wenn du das sprichst, wird es erhört bei Allah tabaraka wa ta'ala. Auch der folgende Hadith, wahrlich ein Engel, der vor der heutigen Nacht noch nie zur Erde hinabgestiegen ist, hat seinen Herrn um Erlaubnis gebeten, mich zu begrüßen und mir die Frohbotschaft zu verkünden, dass meine Tochter Fatima, die Vorstehende der Paradiesbewohnerin, und meine Enkel Al-Hassan und Al-Hussein, die Vorstehenden der jungen Männer des Paradiesbewohner, der Paradiesbewohner sein werden. Das heißt, sind die von ihrer Generation besten und edelsten überhaupt. Tayyib, was für eine Ehre für den Propheten alayhi salatu wassalam, dass ein Engel Allah um Erlaubnis bittet, diese Botschaft an Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitergeben zu dürfen. Weil einer könnte sich fragen, sehen die Engel ähnlich aus wie wir Menschen? Wie sehen sie denn aus, konkret, in ihrer wahren Gestalt? Weil wir haben darüber keinen authentischen Bericht, nur den folgenden umstrittenen. Umstritten heißt, ja, ist nicht so kann man nicht so ganz einfach so hinnehmen. Jabir radiallahu anhu berichtet darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Mir wurden die Propheten vorgeführt. Musa a.s. war ein Mann von mittlerer Statur, wie ein Mann des Stammes Shanua, ein alter arabischer Stamm, deren Nachkommen bis heute da sind. Ebenso sah ich Jesus, den Sohn der Maria a.s. Am meisten ähnelt er ihm Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu. Und auch sah ich Abraham, Allahs Segnungen auf ihm, am meisten ähnelt ihm euer Gefährte. Er meinte sich selbst, sallallahu alaihi wasallam. Und Gabriel alaihi wasallam habe ich ebenfalls gesehen, am meisten ähnelte ihn Dahya oder auch Dihya manchmal nah. Tayyib. Das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadiths, richtig? Ja. Hier kann Gabriels wahres Aussehen gemeint sein oder die menschliche Gestalt, die er manchmal annimmt. Es scheint aber eher um Letzteres zu gehen, da Gabriel in Wirklichkeit Alisan Flügel besitzt und unermesslich viel größer ist. Diese Eigenschaften sind weitaus bedeutsamer, weil sie der Prophet Sarsen erwähnte, als er von Gabriels wahrer Gestalt sprach. Wallahu a'lam, die Wahrscheinlichkeit besteht. Aber man könnte auch sagen, er beschreibt hier das Gesicht. Wenn ich jemanden das Aussehen beschreibe, beschreibe ich sein Gesicht, beschreibe ich nicht seine Flügel oder beschreibe ich etwas, was sowieso klar ist. Ist klar, der Engel hat Flügel, der Mensch hat keine Flügel. Ja? Deswegen, diese Sache, dieser Hadith, wenn er authentisch wäre, wäre ein Hinweis darauf, dass die Engel auch Gesichter haben, die vergleichbar sind mit denen der Menschen. Wallahu a'lam. Vorbildfunktion der Engel. Darüber haben wir schon einiges gesprochen. Und zwar, dass die Engel, Allah Azza wa Jal erwähnt im Koran, nicht einfach nur so, dass wir, also nicht nur dass wir, damit wir an sie glauben, sondern auch, damit wir ihnen nachmachen, wie in ihrer Anbetung und ihrem Tasbih. Die werden nie müde davon. Yusabbihuna al-layla wa al-nahara la yafturun. Die werden niemals überdrüssig und lassen niemals nach in ihrer Anbetung. Wie es an anderen Stellen ebenfalls heißt. Und Ka'b al-Ahbar, dieser Vers, sie preisen ihn doch bei Nacht und Tag, ohne Überdruss zu empfinden. Darüber wurde Ibn Abbas von Ka'b al-Ahbar, rahimahullah ta'ala, gefragt. Also Ka'b al-Ahbar gefragt hat, Hal ya'uduka tarfuk, ermüdet dich dein Zwinkern oder Atmen? Ermüdet dich dein Zwinkern mit den Augen oder Atmen? Bist du dich müde? Ibn Abbas sagte, nein. Er sagte, ihnen wird das Lobpreisen eingegeben, wie euch das Zwinkern und Atmen. Die Gehorsamkeit. La ya'sun Allah. Sie widersetzen sich Allah niemals. Dieser Vers beschreibt zwar die Wächter der Hölle, aber es gibt ähnliche Verse im Koran Karim, die auch zeigen, dass die Engel niemals sich Allah widersetzen. Sie, die Engel, kommen ihm im Reden nicht zuvor und nur nach seinem Befehl handeln sie. Das ist das Gleiche inhaltlich. Weil dieser Vers wird öfter erwähnt, um zu zeigen, dass die Engel gehorsam sind stets. Ja? Wenn jemand sagt, ja, aber der Vers geht doch nicht darum. Der Vers geht ja nicht um alle Engel, der Vers geht um die Wächter der Hölle. Dann sagen wir, ja, aber diese Eigenschaft befindet sich bei allen Engeln, nicht nur bei diesen Wächtern der Hölle. Der Beweis ist der Surat al-Anbiya, Vers 27. Erstmal ist die Unfehlbarkeit. Manche Leute bringen diesen Begriff ins Spiel und sagen, Engel sind unfehlbar, sie machen keine Fehler. Und Propheten sind unfehlbar, sie machen keine Fehler. Erstmal. Und wir sagen, dieser Begriff kommt weder im Koran noch in der Sunna vor. Und deswegen ist immer so, bei den Begriffen, die nicht vorkommen, müssen wir fragen, was meint der andere damit? Wir fragen, interpretiert man diesen Begriff Isma, Unfehlbarkeit, bezüglich der Engel dahingehend, dass sie keinen freien Willen haben, dass sie also ohne Entscheidungsfreiheit und ohne Willen Gehorsam leisten, als wären sie Marionetten oder Maschinen, ist der Begriff falsch. Diesen Begriff lehnen wir ab. Denn Allah erteilt ihnen Befehle und Verbote und lobt sie. Die Tatsache, dass Allah seine Engel lobt für die Ausführung seiner Befehle, bedeutet was? Dass sie entscheiden, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Wenn sie Motoren werden, was gibt es dazu? Lobst du dein Auto jeden Tag, das anspringt? Lob aber verdient man nur, wenn man selbst entscheidet und so weiter. Meint man hingegen Isma,